Gut sah der aus. Heute ist der zweite Advent, wie man ganz offensichtlich sehen kann. Es gibt seit einigen Jahrhunderten diese Praxis, dass man die Zeit vor Weihnachten, ja, dass es da vier besondere Sonntage gibt, in denen man sich auf Weihnachten vorbereitet. Man nennt diese Sonntage Adventssonntage und es kommt vom lateinischen Wort für Ankunft. Und in diesen Adventssonntagen, da geht es nicht nur darum, dass wir uns darauf vorbereiten, dass Jesus auf diese Welt kommt. Er kommt ja so gesehen an Weihnachten nicht auf diese Welt, sondern wir denken daran, dass er gekommen ist. Sondern es geht an diesen Sonntagen auch immer wieder darum, dass wir uns darauf vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Wir haben das kürzlich schon mal miteinander betrachtet und heute soll es nochmal um dieses Thema gehen, dass Jesus wiederkommen wird. Ich habe mich heute mal wieder dazu entschlossen, über den Predigttext zu predigen, der in ganz, ganz vielen evangelischen Kirchen heute auch gepredigt wird. Und bevor wir aber zu diesem Text kommen, möchte ich ein bisschen was zu diesen Adventssonntagen sagen und zu diesem Kommen Jesu. Also was wir wissen und was wir glauben, ist, dass Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren, über 2000 Jahren. Und darüber gibt es auch keinen Zweifel. Aber ob Jesus wiederkommen wird, da gibt es schon eher unterschiedliche Ansichten. Und wie das sein wird und was genau passiert und wie das alles geschehen wird. Ich möchte heute nicht so sehr auf die Einzelheiten eingehen, aber ich habe vor einiger Zeit, ich habe jetzt extra in der Vorbereitung nochmal nachgelesen, es ist nicht wirklich der Hintergrund dieser vier Adventssonntage, aber ich habe vor einiger Zeit mal von einem Prediger gehört, dass er das auf das vierfache Kommen Jesu bezogen hat. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, naja gut, also das zweite Kommen Jesu, das kenne ich, aber viermal ist vielleicht doch ein bisschen viel. Aber wenn man sich das genauer anguckt und wenn man feststellt, was in der Bibel so darüber gesprochen wird oder geschrieben wird, was da passiert, dann kann man schon auf die Zahl vier kommen. Also wie gesagt, das erste Kommen, da sind wir uns alle einig. Er kam in den Stall von Bethlehem und da beschäftigen wir uns dann an Weihnachten noch mal ein bisschen mehr drüber. Das zweite Kommen, da gibt es eine Stelle, die steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 16 und 17. Und die haben manche von uns vielleicht auch schon mal gelesen. Ich lese uns die mal ganz kurz vor. Da heißt es, denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. So, was wir hier sehen, ist, dass das Treffen, was da stattfinden wird, nicht auf der Erde stattfindet. Sondern hier heißt es, wir werden mit ihnen zusammen auf den Wolken hinaufgehoben und werden in der Luft dem Herrn begegnen. Manche, die bekommen da Angst und sagen, oh, in der Luft, da fühle ich mich nicht wohl. Ich persönlich fühle mich in der Luft extrem wohl. Ich fliege sehr gerne und ich habe auch vor diesem Geschehnis keine Angst. Ich habe keine Angst, dass ich da runterfallen werde. So, ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Manche Christen nennen das die Entrückung, was du da schon mal gehört hast. Wie gesagt, was wir an dieser Stelle feststellen, ist, dass Jesus eigentlich gar nicht auf die Erde kommt, sondern dass diese Begegnung, sagen wir mal, irgendwo über der Erde stattfindet. Und was wir auch sehen, ist, dass Paulus damit gerechnet hat, dass er bei denen dabei ist, die entrückt werden. Er hat gesagt, wir, die wir noch leben, Er hat damit gerechnet, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Ist inzwischen fast 2000 Jahre her. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist Paulus nicht mehr am Leben. Er hat es nicht mehr erlebt. Und das bringt manche Leute dazu zu sagen, die Leute haben immer gesagt, Jesus kommt wieder, aber ja, es ist noch nicht passiert und es wird vermutlich auch nicht passieren. Und doch haben Christen durch alle Jahrhunderte hindurch mehr oder weniger mit diesem Kommen Jesu gerechnet. Ich möchte euch die anderen beiden, die Nummer 3 und die Nummer 4, noch ganz kurz sagen. Die finden wir, wenn du so willst, in Offenbarung Kapitel 20. Da kommt Jesus auf diese Erde zunächst in Offenbarung 20, 1 bis 6. Da, also eigentlich geht es in 19 los, aber da kommt Jesus wieder. Er wird hier auf der Erde, sagen wir mal, aufräumen. Und dann wird es 1000 Jahre hier auf der Erde ein Friedensreich geben. Das ist das sogenannte tausendjährige Reich. In Deutschland haben wir das schon hinter uns. Das hat von 1933 bis 1945 gedauert. Waren keine 1000 Jahre, war auch nicht das tausendjährige Reich, auch wenn es die Nationalsozialisten so bezeichnet haben. Und so stellen wir auch fest, dass es oder dass wir vorsichtig sein müssen, solche Prophetien irgendwie zu sehr für uns zu vereinnahmen. Das ist jedenfalls was anderes wie das, was wir gerade im Thessalonicher Brief gelesen haben. Und insofern, wenn du so willst, ein drittes Kommen Jesu. Nach diesem tausendjährigen Reich, da wird diese Erde dann vergehen, lesen wir in der Offenbarung. Und am Ende von Kapitel 20 lesen wir dann, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird. Und wenn du so willst, ist das ein viertes Kommen Jesu. Ich weiß, dass es Theologen gibt, die das ganz, ganz anders sehen. Für mich macht es so Sinn. Ob das für dich Sinn macht, darfst du gerne selber entscheiden. Das ist für mich auch nicht heilsentscheidend. Wenn du das ganz anders siehst, ich habe Kollegen, mit denen ich gut auskomme und mit denen ich gute Gemeinschaft habe, die das vollkommen anders sehen. Und das ist auch in Ordnung so. Wir können uns darüber dann auch streiten oder diskutieren und versuchen, den anderen zu überzeugen, oder wir lassen es eben auch bleiben. Aber das ist nicht das Wichtigste. Was für mich wichtig ist, ist, dass wir diese Hoffnung und diese Erwartung nicht beiseite legen oder dass wir sie ganz neu aufnehmen und dass wir sagen, ich möchte ganz bewusst damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Und der heutige Predigttext, auf den wir jetzt kommen, das war jetzt nicht der Text aus 1. Thessalonicher, der verweist uns eben auch auf dieses Ende der Zeiten, vermutlich nach meiner Zählung, so wie ich sie gerade vorgestellt habe, auf das dritte Kommen Jesu. Und diesen Text finden wir in Lukas Kapitel 21. Und wenn du deine Bibel in Papier oder elektronisch dabei hast, darfst du das gerne aufschlagen. Lukas Kapitel 21. Und ich lese ab Vers 25. Da sagt Jesus Folgendes. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und er gebrauchte einen Vergleich und sagte, seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass die Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So, Jesus erzählt uns hier, dass die kosmischen Kräfte irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Was genau da passieren wird, kann ich euch nicht sagen. Aber es führt offensichtlich dazu, ich lese es nochmal ganz kurz, die ersten zwei Verse, es werden Zeichen sichtbar werden am Himmel, Sonne, Mond und Sterne. Und die Völker werden bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Und die Menschen werden vor Angst vergehen. Und vielleicht geht's dir jetzt auch so, wenn ich jetzt schon wieder vom Ende der Zeiten rede, dann sagst du, oh je, was kommt da auf uns zu? Und hoffentlich bin ich da nicht mehr am Leben oder so. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen werden. Und ich glaube, wir sehen heute schon so eine Andeutung dessen, ich weiß auch nicht, ob das das ist, von was Jesus da so im Blick hat. Und man kann natürlich auch über manche dieser Effekte natürlich auch wieder diskutieren, ob es den Klimawandel nun gibt oder nicht. Ich gehe schon davon aus, dass es ihn gibt. Die Frage ist, was er verursachen hat, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wir merken, dass manche Dinge aus den Fugen geraten. Wir haben manches in den Griff bekommen, was Umweltverschmutzung angeht, aber manche andere Dinge, die können dir schon Sorge machen. Es gibt Kriege, da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Wenn wir in unsere Gesellschaft reinschauen, dann sehen wir, dass der Umgang miteinander sehr viel rauer geworden ist, als es das früher war. Dass viele Leute lieblos miteinander umgehen, dass das Miteinander kalt geworden ist, dass Egoismus herrscht in unserer Gesellschaft. Und all diese Anzeichen, die nennt uns Jesus in einer seiner bekannteren Reden, die sogenannte Endzeitrede, Matthäus Kapitel 24. Und da möchte ich euch auch einen Teil davon vorlesen, von Vers 6 bis Vers 14. Ich lasse dazwischen immer ein bisschen was raus, dass es nicht zu lang wird. Und da sagt Jesus Folgendes, als seine Jünger ihn fragen, so wann wird das alles passieren, sagt Jesus ihnen, ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken, das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende, denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben, doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Und weil die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Aber dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören. Dann erst kommt das Ende. Lass mich mit den Kriegen anfangen. Ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, Kriege hat es schon immer gegeben und die wird es immer geben. Was ist da groß anders als früher? Und ich weiß eigentlich nicht, ob es heute mehr Kriege gibt als früher, aber was ich weiß ist, das ist nicht, was Jesus gesagt hat, dass es mehr Kriege geben wird. Ich lese euch den Vers nochmal vor. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Und was ich ganz sicher weiß, ist, dass wir heute mehr von Kriegen hören als früher. Einfach weil unsere Medien anders geworden sind. Da gibt es natürlich Kriege, die die Medien dominieren. Über Ukraine wird praktisch jeden Tag berichtet, über das Abschlachten im Sudan hört man relativ wenig, aber auch da gibt es Kriege. Es gibt praktisch auf der ganzen Welt irgendwo immer Kriege und wir bekommen das mit. Und ich weiß nicht, wie das in eurem Umfeld so ist, aber was ich so mitbekommen habe, fängt man in Deutschland an, doch auch wieder darüber nachzudenken, wenn die Kriege jetzt mal nicht mehr so weit weg sind und wir womöglich selber betroffen werden, was macht es mit uns? Ich glaube, es sitzen einige hier, die werden demnächst davon betroffen sein, dass sich Deutschland darauf vorbereitet, sich wieder verteidigen zu müssen. Also noch mehr verteidigen zu müssen als bisher. Und die womöglich zur Bundeswehr müssen, obwohl sie das freiwillig vielleicht nicht geplant hätten. Und es kann uns Sorgen machen, natürlich. Und es ist genau das, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet davon hören, die Nachrichten werden kommen und es wird euch Sorgen machen. Es wird euch Angst machen. Und auch die anderen Dinge. Die Missachtung von Gottes Gesetz wird überhand nehmen. Überall auf der ganzen Welt werden Gesetze außer Kraft gesetzt, die in Einklang mit Gottes Gesetzen waren. Und es werden neue Gesetze gemacht, die einen anderen Maßstab propagieren. Und die Liebe wird bei vielen erkalten. Auch das hat Jesus vorhergesagt. Und jetzt ist die Frage, wie lange geht es noch? Jesus spricht hier von wehen. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen rum und ich stelle fest, es gibt Frauen, die wissen, was Wehen sind. Und wenn ich euch jetzt frage, wie lange gehen Wehen? Was würdet ihr sagen? Manche, die haben eine Stunde Wehen. Manche haben 10 Stunden Wehen. Manche haben 20 Stunden Wehen. Manche haben 30 Stunden Wehen. Wehen sind ein Vorbote einer Geburt und die sind nicht angenehm, habe ich mir sagen lassen, wenn ich das als Mann so sagen darf. Aber wie lange das geht, das weiß niemand. So, was Jesus uns sagt ist, bevor er wiederkommen wird, bevor dieses Zeitalter zu Ende gehen wird, da wird es Wehen geben. Und es kann sein, dass die eine Stunde ganz, ganz heftig sind. Es kann sein, dass die 2 Tage dauern. Wir können das vorher nicht sagen. Ich bin auch nicht einer, der sagt, ja, der Herr hat zu mir geredet und ich kann euch jetzt sagen, wann das sein wird. Wenn jemand so zu euch kommt, dann seid sehr, sehr vorsichtig. Jesus hat sehr, sehr deutlich gesagt, niemand weiß den Tag oder die Stunde. Und Gott hat auch wirklich eine andere Zeitrechnung. Vor ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also auch da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb Jesus noch nicht wiederkommt. Und der hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ihr letzte Woche gehört habt von Andreas Berger, als ich nicht hier sein konnte. Und da ging es eben auch darum, dass es ein zu spät geben wird. Ob das nun dadurch ist, dass jemand sterben muss, dass seine Zeit hier auf Erden zu Ende ist, oder ob das sein wird, weil Jesus wiederkommt, was auch immer. Es gibt einen Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich ist, sich zu entscheiden für ein Leben mit Jesus. Und ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die gelten als unerreicht. Die haben womöglich noch nie davon gehört, dass Gott sie liebt. Die haben womöglich noch nie davon gehört, was sie tun müssen, damit sie gerettet werden. Die haben keine lebendige Gemeinde in ihrer Sprache, wie auch immer du das definierst. Jetzt können wir uns darüber natürlich auch Gedanken machen und ob das fair ist von Gott und so, das soll mal Thema einer anderen Predigt vielleicht sein. Da werde ich heute nicht sehr viel dazu sagen. Mir geht es auch weniger darum, dass wir nun klären, wie das genau ist und wen Gott aufnehmen wird, sondern mir geht es darum, dass wir verstehen, warum Gott sich vielleicht mehr Zeit lässt, als uns das lieb ist oder als wir das verstehen können, weil er möchte, dass Menschen diese Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen, damit sie die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und es gibt auch Teile in Deutschland. Wir hatten vor, na, jetzt sind es glaube ich bald 2 Jahre her, da hatten wir Benny Blasius hier, der uns erzählt hat von dieser, ja, von dieser Aktion, die wir auch von unserem Gemeindeverband aus gestartet haben. Ostdeutschland glaubt, was im Glauben gesprochen ist, weil es momentan überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Ostdeutschland ist laut einer Statistik das unerreichteste oder der atheistischste Fleck auf der ganzen Welt. Es ist vielleicht schwierig, sich das vorzustellen, aber es gibt Leute, die da sehr viel sich damit beschäftigt haben und die zu diesem Schluss kommen. Wie auch immer, vielleicht hast du Menschen in deiner unmittelbaren Umgebung, wo du sagst, die folgen nicht Jesus nach und ich wäre gern in der Ewigkeit mit ihnen zusammen. Oder vielleicht bist du auch so jemand, der vielleicht auch schon länger hierher kommt oder halt, vielleicht bist du auch zum ersten Mal da und du schiebst diese Entscheidung vor dir her und sagst, ah, ich habe ja noch Zeit. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Aber wenn es wirklich stimmt, dass Jesus wiederkommt, und ich möchte jetzt mal bald dazu sagen, was auch immer dieses bald heißt. Wir haben das heute von Martin schon gehört. Das kann jetzt sein. Es könnte sein, dass Jesus während dieses Gottesdienstes wiederkommt. Vielleicht geht es auch noch ein paar Jahre, Jahrhunderte würde ich jetzt vielleicht eher für mich persönlich auslesen, aber da muss man vorsichtig sein, Dinge auszuschließen. Aber dieser Punkt wird irgendwann mal kommen, wo Jesus wirklich da ist. Und wenn du noch nicht sicher bist, dass du ein Kind Gottes bist, dann ist heute ein guter Tag, diesen Zustand zu ändern. Ich stelle fest, dass die Menschen heutzutage sich um alles Mögliche Gedanken machen. Die überlegen sich, wie sie es mit den Versicherungen machen. Was muss man alles versichern? Hausrat, Wenn du ein Haus hast, muss man das Haus irgendwie noch absichern. Braucht man eine Lebensversicherung? Braucht man eine Invaliditätsversicherung? Da gibt es ganz, ganz viele Versicherungen, die du haben kannst. Man plant Urlaube. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von einem kleinen Kind, vermutlich eine erfundene Geschichte, was seine Oma fragt: Oma, wenn du mal stirbst, wo gehst du dann hin? Und dann sagt sie, ja, dann gehe ich in den Himmel. Und dann sagt das Kind, ja, das glaube ich dir nicht. Wenn du eine Reise machst, dann planst du alles ganz genau. Und du bereitest dich vor und du packst einen Koffer und du überlegst dir, wie das sein wird. Und es wird alles genau ausgetüftelt, wie das wird. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass du dich vorbereitest, dass du diese Welt verlässt. Und ich weiß nicht, wie es uns so geht. Ist es was, was uns beschäftigt? Angenommen, Jesus kommt wieder. Angenommen, meine Zeit hier auf dieser Welt ist zu Ende. Was macht es mit mir? Bereite ich mich da irgendwie drauf vor? Oder sage ich diesen Satz, den ich so schrecklich finde, das wird schon irgendwie, was auch immer denn danach kommt. Und ich glaube, das ist so leichtfertig, mit seinem Leben so umzugehen. Gott wird schon. Es ist so eindeutig, was Gott gesagt hat, was er wird. Und da können wir nicht einfach hergehen und sagen, ja, Gott wird schon irgendwie seine Pläne ändern. Sondern da ist es wichtig, mich darauf einzustellen. Wenn du nicht diese Gewissheit hast, dass du ein Kind Gottes bist, weil der Heilige Geist deinem Geist Zeugnis gibt, so wie wir es in der Bibel lesen, dann ist heute ein sehr, sehr guter Tag, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn du sagst, ich möchte das nicht, deine Entscheidung, wir werden dich da auch nicht dazu drängen. Aber es ist auf jeden Fall eine kluge Entscheidung, sich an Gott zu wenden und zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich das heute klar machen. Ich möchte in Kontakt mit dir treten. Wir haben heute die Möglichkeit, das zum Beispiel im Abendmahl zu machen. Dass du sagst, Herr, ich möchte diesen Schritt heute gehen und ich möchte dieses Abendmahl nicht bloß als, weil man es halt so macht, nehmen, sondern ich möchte ganz bewusst diesen Bund mit dir schließen. Ich werde am Schluss noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich glaube, die meisten, die hier sitzen, die haben diesen Schritt hinter sich und die wissen, ich bin gerettet. Ich bin mit Gott im Reinen. Ich weiß, wenn Jesus heute wiederkommt, ich bin dabei. Wenn du so jemand bist, dann ist heute auch ein guter Tag. Ein guter Tag, dir vorzunehmen, dass du dieses Wissen nicht für dich behältst, sondern dass du es an andere weitergibst. Ich habe manchmal so einen Eindruck, dass wir so durchs Leben gehen, in dieser Vorstellung, dass wir versuchen, den Leuten einen Staubsauger anzudrehen, den sie vielleicht nicht wollen oder nicht brauchen. Aber darum geht's nicht. Wir wollen niemand irgendwas verkaufen. Wir wollen niemand irgendwas aufdrängen, was der nicht haben will. Was wir haben, ist die beste Botschaft aller Zeiten. Und die dürfen wir gerne weitergeben. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, der mich an diesem Text so fasziniert hat. Wir warten nicht auf den Weltuntergang, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und das ist für uns kein Grund, um bedrückt zu sein, um Angst zu haben, um in Sorge zu vergehen oder zu sagen, oh, was wird da auf uns zukommen? Jesus sagt hier in unserem Text im Vers 28, wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Oder wie es in dem Text von Matthäus, den wir vorher gelesen haben, heißt, lasst euch nicht erschrecken. Manche von euch haben vielleicht diese Serie angeschaut, Game of Thrones, und da heißt die erste Folge, der Winter naht. Und Das ist offensichtlich auch ein Motto irgendeines dieser Völker. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Aber der Winter naht, das habe ich schon gehört. Aber in unserem Text, da sagt Jesus ein anderes Beispiel. Da sagt Jesus, wenn ihr seht, dass die Bäume anfangen auszuschlagen, dann wisst ihr eins, der Sommer naht. Der Sommer kommt und wir warten nicht auf den Winter, auch wenn wir jetzt draußen auf den Winter warten und manche sagen, wann wird's endlich schneien? Wann wird's endlich Winter? Wir warten auf den Sommer. Jesus sagt, wenn die Knospen an den Bäumen austreiben und wenn die Blätter anfangen zu wachsen, dann wisst ihr, der Sommer ist nahe. Und wenn ihr das alles seht, dann wisst ihr eins, ich komme bald. Und das ist kein Grund, um Angst zu haben, das ist ein Grund, uns zu freuen. Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Seid nicht niedergeschlagen. Eure Erlösung ist nahe. Und mit eurer Erlösung ist nahe meint Jesus nicht, dann bekommt ihr eure Sünden vergeben oder dann kommt ihr irgendwie mit Gott in Ordnung. Ich denke, wie gesagt, die meisten von uns haben diesen Punkt hinter sich. Unsere Schuldfrage ist hoffentlich gelöst. Aber was Jesus hier mit Erlösung meint, ist, und das ist bei uns vielleicht ein bisschen anders als in vielen anderen Teilen dieser Welt, dass viele Christen, weil sie sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, leiden, weil sie ein schweres Leben haben, weil man ihnen das Leben schwer macht, weil sie zu Jesus gehören. Und ich empfehle euch wirklich, euch ein bisschen zu informieren über zum Beispiel über Open Doors oder über irgendeine andere Organisation, die sich um unsere verfolgten Geschwister auf der ganzen Welt kümmert und euch ein bisschen anzuschauen, was in dieser Welt passiert. Und dass diese Leute, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben, wohl wissen, dass es ihnen Nachteile einbringen wird, die trotzdem froh sind, dass sie dieses Leben mit Jesus führen dürfen und die sagen, und wenn Jesus wiederkommt, dann wird auch das Leiden hier auf dieser Welt ein Ende haben und dann wird es nur noch Freude geben. Oder es gibt Leute, da hat es nichts mit ihrem Glauben zu tun, die sind zum Beispiel einfach krank, die haben auf irgendeine Art und Weise ein schwieriges Leben und die sagen, ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird all das ein Ende haben. Und das ist was, worauf wir uns freuen können. Und ich habe mir dann so überlegt, wie ist es, wenn jemand zurückkommt? Wer könnte das in unserem Leben sein? Also bei mir ist jetzt momentan so, wenn jemand bei uns zurückkommt, ist es typischerweise meine Frau, die geht zum Beispiel nach England, besucht unsere Enkel und dann kommt die irgendwann zurück. Und wisst ihr, was ich davor mache? Ich gehe mit dem Staubsauger durch die Wohnung, ich gucke, dass alles aufgeräumt ist, ich gucke, dass nichts rumliegt, was da nicht rumliegen soll, ich gucke, dass einfach alles sauber ist und so. Das Gute dabei ist, ich weiß genau, mit welchem Flugzeug die zurückfliegt. Das heißt, ich kann dir genau sagen, wann die bei mir aufschlagen wird und ich kann das alles genau planen. Ich kann die Chips tüten und den Müll liegen lassen, ich kann alles dreckig lassen und ich weiß genau, dann und dann habe ich Zeit, um das alles wieder aufzuräumen. Es liegen keine Chipstüten rum, bloß nicht, dass ihr nachher zu meiner Frau geht und sagt, sie muss mich da besser kontrollieren. Also, so, das Problem bei Jesus ist, sein Flug zurück, um es mal so zu sagen, ist mir nicht bekannt. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Bei dir ist vielleicht nicht die Frau, du denkst vielleicht an deine Eltern oder wer auch immer dir da so in den Sinn kommt. Die einzige Möglichkeit, mit dieser Situation sinnvoll umzugehen, ist eigentlich, die Wohnung immer in Ordnung zu halten. Die Spülmaschine immer ein- und auszuräumen, immer sauber zu halten, den Müll gleich wegzuräumen, alles in Ordnung zu halten. Weil wenn es plötzlich an der Tür klingelt, hast du keine Zeit mehr. So, was will ich damit sagen? Wenn wir damit rechnen, dass Jesus jeden Tag wiederkommt oder wiederkommen kann, dann bleibt uns eigentlich nur ein einziger Weg, um uns hier vor Ärger zu bewahren. Und das ist, ein Leben zu führen, so wie es ihm gefällt. Es kommt natürlich nur eins dazu. Der Ehepartner, die Eltern, die Großeltern oder wer auch immer, vielleicht ist auch der Chef in deinem Betrieb, solange die weg sind, kriegen die ja nicht mit, was passiert. Das ist bei Jesus anders. Im Prinzip ist vollkommen egal, ob Jesus wiederkommt oder nicht, weil er sieht ja, was wir machen. Und da kommt ja noch was dazu. Ich kann Dinge machen, weil ich muss und weil ich Angst habe vor Strafe. Ich kann es aber auch machen, weil ich jemand lieb habe. So, warum räumst du daheim die Socken auf? Warum hältst du das Haus in Ordnung? Warum tust du bestimmte Dinge? Tust du es, weil du ansonsten bestraft wirst von deinen Eltern, von deinem Ehepartner oder sonst jemand? Oder tust du es, weil du sie lieb hast? Und ich hoffe doch, dass wir in unserer Beziehung zu Gott an diesem Punkt angekommen sind, wo diese Beziehung nicht geprägt ist von Angst, dass Gott mich bestrafen könnte, wenn ich nicht brav bin, sondern wo die Beziehung geprägt ist von Liebe und von herzlicher Gemeinschaft miteinander. Und dann schließt Jesus diesen Abschnitt ab mit Himmel und Erde werden vergehen. Das ist ja das, was ich gesagt habe, was bei der vierten Wiederkunft, wenn du dem folgen willst, passieren wird. Himmel und Erde werden vergehen, sagt er, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Worte Jesus sind absolut zuverlässig. Was Jesus gesagt hat, das wird eintreffen. Wenn Jesus gesagt hat, er kommt wieder, dann ist das so. Und auch wenn er sich länger Zeit nimmt, er wird kommen. Und Jesus hat gesagt, ich komme bald. Gottes bald ist natürlich immer relativ. Aber wenn ich mir unsere Welt so anschaue, dann denke ich mir schon, ich sehe vieles von dem, was Jesus vorhergesagt hat, und ich sehe, dass die Wehen angefangen haben. Nochmal, ich kann nicht rechnen, ich persönlich rechne damit, dass ich gute Chancen habe, das Ende meiner Rente nicht zu erleben. Um es mal so zu sagen. Und ich würde auch mit Paulus sagen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir, die wir noch leben, ihm in der Luft begegnen. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich vorher gesagt, wir haben die Möglichkeit, jetzt eine Antwort zu geben im Abendmahl. Und ich möchte, dass wir das heute wirklich auch ganz bewusst tun. Diejenigen von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, ihr könnt einfach euren Bund mit ihm erneuern und sagen, Jesus, ich bin so dankbar, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Es ist so gut, mit dir zu gehen. Danke, dass du mir einen festen Boden unter den Füßen gegeben hast. Danke, dass ich eine Hoffnung habe auf die Zukunft. Und dann nimm das voller Dankbarkeit und sag, Jesus, danke, dass du bereit warst, dieses Opfer zu bringen, dass ich Gemeinschaft mit dir haben darf. Und wenn du sagst, ich habe diesen Schritt noch nie gemacht, oder du bist dir nicht sicher, oder du hast jedenfalls nicht diese Gewissheit, dass zwischen dir und Gott alles in Ordnung ist, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du vielleicht an deinem Platz eine Weile sitzen bleibst und das mit Gott klar machst, dass du mit ihm redest, dass du ihm sagst, was in dir vorgeht. Dass du ihm sagst, wovor du Angst hast. Dass du ihm sagst, woran du zweifelst. Und dass du ihn bittest, mit dir zu reden. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, Mensch, was hält mich eigentlich ab? Was hält mich eigentlich zurück, diesen Weg mit Jesus zu gehen? Dann lade ich dich ein, einfach hier nach vorne zu kommen und diesen Bund mit ihm einzugehen. Und ich möchte euch das einfach, wie wir das beim Abendmahl schon so oft gemacht haben, nochmal vorlesen, was Paulus uns zu diesem Thema geschrieben hat, aus 1. Korinther Kapitel 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Und das wollen wir jetzt einfach machen. Wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir uns prüfen, wo du mit Gott reden kannst. Nimm dir die Zeit, so wie du sie brauchst, und klär das mit Gott. Und wenn du nicht ganz durchkommst, dann mache ich dir das Angebot, dass du hinterher auf jemanden von uns zukommen kannst. Manche werden vielleicht so einen roten Umhänger haben. Das sind Leute aus unserem Seelsorgeteam, die als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Du kannst gerne zu mir kommen oder zu Martin. Emil ist da, habe ich vorher gesehen. Für die Jugendlichen ist er vielleicht eher ein Ansprechpartner. Oder du gehst zu deinem Kleingruppenleiter oder zu sonst jemand, zu dem du Vertrauen hast, und klärst es. Aber jetzt lass uns einfach eine Zeit der Stille haben, wo wir uns vor Gott prüfen und wo wir vielleicht auch für uns persönlich eine Entscheidung treffen können.